Herzlichen Dank, so gut. Heute haben wir das erste Thema. Ich gebe den Ball weiter aus Überzeugung. Ich gebe den Ball weiter aus Überzeugung. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man so das erlebt hat, dass jemand den Ball vom Glauben angenommen hat, gehebt hat und sich dann das Leben verändert hat. Das ist so wie ein Höhepunkt. Also im eigenen Leben, wenn du das selber erlebt hast, ja, ich bin zum Glauben gekommen. Es ist ja meistens ein Prozess, es ist ja nicht einfach, also in der seltensten Fall zack, sondern ein längerer Prozess. Und dann verändert sich in unserem Leben etwas zum Positiven, in der Familie, im Beruf, im eigenen Leben, in der Biografie. Das ist schon gewaltig. Und wenn man es dann bei anderen erlebt, dann haut einem das ein bisschen aus den Socken. Und ehrlich gesagt, ich würde lieber keine Socken mehr anhaben, dafür das dauernd erleben. Aber wenn man es mal erlebt, vergisst man es nie mehr. Ich vergesse nie mehr, eine alte Frau, eine ältere Frau, jetzt noch älter, in Murten, wo ich Beerdigung hatte von ihrem Mann. Die beiden haben nicht mehr zusammengelebt in dem Sinn, weil ihr Mann im Pflegeheim schon war und dann dort verstorben ist und die Tochter ist zu uns in die Kirche gekommen. Und dann hatte ich die Beerdigung, Vorgespräch mit dieser Frau. Und dann habe ich ihr erklärt, warum Jesus auf die Welt gekommen sei und dass er am Kreuz gestorben sei und dort alle unsere Sünden auf sich genommen hat. Und dass man, wenn man das annimmt, das Geschenk von Jesus, eben der Ball, wo Gott einem aus Liebe zuwirft, dass man dann ganz sicher sein kann, dass wenn man dann einmal stirbt, dass man dann gerettet ist, im Himmel ist. Und dann hat die Frau dazu gelassen und hat noch ein paar Fragen gestellt und im zweiten Gespräch haben sie es nochmal erklärt, ihr. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, manchmal muss man jemandem das 50 Mal erklären, bis er dann sagt, das hat er noch nie gehört, wenn er es begriffen hat. Aber diese Frau hat im zweiten Gespräch das nochmal erklärt und hat ihr dann gesagt, bist du sicher, wenn jetzt du würdest sterben, dass du in den Himmel kommst? Dann sagt sie, nein, bin ich nicht. Dann habe ich gesagt, willst du sicher sein? Ja, das würde ich. Hast du es verstanden mit Jesus? Ja, habe ich verstanden. Und dann habe ich gesagt, komm, wir beten miteinander. Und dann hat die Frau ganz ein schlichtes Gebet gesprochen, hat ihr das vorgesprochen, es kommt gar nicht auf den Inhalt von diesen Worten drauf an. Und sie hat mir das ernsthaft nachgesprochen und die Frau ist nachher wirklich, hat ihren Farbenwechsel erlebt in ihrem Leben, noch im hohen Alter, könnte man sagen. Und hat dann uns da, zu Königs, jetzt die letzten Jahre immer wieder unterstützt und hat immer wieder gemeldet, hey, ich vergesse nie mehr den Moment, wo ich den Ball von dir zugeschossen bekommen habe. Und das sind Highlights von unserem Leben. Aber in all diesen Sachen, wo ich anderen Leuten den Glaubensball wollte zuschiessen, habe ich mich selten stark und mächtig und als Überflüger gefühlt. Sondern meistens schwach und ja, so sagen, ich finde das Wort nicht, was soll ich genau sagen? Und auch die Angst dann immer. Es gibt da eine fiktive Geschichte. Jesus kommt nach dem Tod und seiner Auferstehung in den Himmel. Und das wäre jetzt nicht fiktiv. Aber jetzt kommt der fiktive Teil. Und es begegnet ihm der Erzengel Gabriel. Kommt ihm entgegen und der Erzengel Gabriel, der ist ja bei all diesen grossen Events immer dabei gewesen. Der kommt auf Jesus zu und sagt, Jesus, hast du deinen Auftrag erfüllt, die Welt zu retten? Da sagt Jesus ja und nein. Also ich habe 30 Jahre als Vorbild gelebt auf dieser Erde, in einem kleinen Winkel vom Römischen Reich, habe ich denen Gottes Reich verkündet, habe ihnen das vorgelebt, bin dann ans Kreuz gegangen, sterben für die Sünden dieser Welt. Und hat ihnen versprochen, dass die das an mich glauben, die werden ewig gerettet sein. Ewiges Leben. Dann bin ich auferstanden, habe den Tod überwunden, habe einen ganzen Haufen Leute gezeigt, dass ich tatsächlich auferstanden bin, habe den Tent gezeigt und alles. Habe dann die Leute ausgerüstet mit dem Heiligen Geist, oder? Und nachher habe ich denen gesagt, jetzt überlasse ich euch die Arbeit am Rest der Welt, die gute Nachricht zu verkünden, dass sie gerettet werden können. Ich habe ihnen einen Missionsbefehl gegeben. nicht nur einmal. Und der Engel Gabriel war der ganze Sturm und er sagte, ja, aber hey, weißt du was, du hast ja das, den Auftrag hast du den Leuten gegeben, die Zöllner waren und Prostituierte waren und Diebe und weiss ich was, alles Fischer, ganz normale. Was machst du, wenn die das nicht machen? Dann hat Jesus gesagt, ja, das ist ja so, das habe ich denen gegeben. Und der Engel Gabriel fragt, was machst du, wenn die das nicht machen? Oder wenn die das nicht schaffen? Hast du einen Plan B? Er sagt Jesus, nein, ich habe keinen Plan B. Ich habe nur die Leute, die den Ball angenommen haben. Ihr. Ich finde die Geschichte zwar effektiv, stimmt ja nicht, aber ich finde sie so etwas von, hat so viele Wahrheiten drin. Ja. Das ist ja unser Aufpunkt, unser Auftrag, das ist ja das, was Jesus uns gegeben hat. Das war seine Vision, sein Auftrag, auf die Welt zu kommen. Es ist ihm nicht gegangen, irgendwelche Religionsgründer oder eine religiöse Gemeinschaft für sich selber, sondern er hat eine ganz klare Vision gehabt. Und wir merken, wir wären manchmal froh, es gäbe einen Plan B. Weil wir uns auch schwer tun mit dieser ganzen Sache von Mission. Ja, wenn ich denke, wie viele Missionsgesellschaften heutzutage das Wort Mission aus ihrem Namen gestrichen haben. Weil es einfach peinlich, anrüchig, Widerstand gibt. Weil es nicht mehr opportun ist, weil es nicht mehr schön ist, in der heutigen Welt Mission zu heißen. Kann man ja nachvollziehen. Aber es ist die Vision von Jesus. Und zwar die Vision von Jesus ist zu suchen, was verloren ist. Denen den Ball zuzuwerfen und zu sagen, hey, ich habe etwas, das dein Leben würde komplett verändern und reich machen. Wenn wir jetzt eine neue Bibel würden kaufen, die noch nichts angestrichen ist, und wir würden nur all die Versen anstreichen, die irgendetwas mit dieser Rettungsaktion von Jesus zu tun hat, dann würdet ihr noch staunen, wie farbig die Bibel plötzlich ist. Und zwar schon im Alten Testament, wenn wir letztes Mal Ninive angeschaut haben, den Jonah, oder das war die erste missionarische Rettungsaktion von Gott für die Völker rundum. Und ich lese mit euch nur ein paar Verse jetzt vor, um das zu unterstreichen, was die Vision von Jesus ist. Also Lukas 19,10. Der Menschensohn ist gekommen, also Menschensohn, ein anderes Wort für Jesus, ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Dann der Paulus schrieb da im 1. Timotheus 1,15. Und er unterstreicht das noch am Anfang fast. Er wird fast nochmal sagen, lass ich, das ist ein wahres Wort und verdient volles Vertrauen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Unter ihnen bin ich selbst der Schlimmste. Also für eine doppelte Unterstreichung, ich habe es gecheckt, dass ich wirklich Rettung brauche. Vielleicht auch ein Problem, das wir haben, wenn man eigentlich am Versaufen ist und sagt, ich brauche keine Hilfe. Dann ein Bibelvers, wo vielen Christen sehr geläufig ist. Jetzt in einer anderen Übersetzung hier. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Gott sandte den Sohn nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Und noch eine letzte Bibelstelle, und da könnte man jetzt natürlich mega lang fortfahren, um zu zeigen, was eigentlich der Kernauftrag ist von Jesus auf dieser Welt. Und Timotheus schrieb Paulus, er, also Gott, will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Und da merken wir schon, die Vision von diesem Jesus, der Kernauftrag von Gott ist Rettung. Wir werden uns Gedanken machen in diesen 6 Sonntagen und in der Vertiefungsarbeit, also nächsten Mittwoch ist eine Vertiefungsarbeit über Zoom, was das eigentlich bedeutet, verloren zu sein und gerettet müssen zu werden. Weltliche Firmen haben ja meistens so ein Mission Statement. Ich finde es noch schön, dass dort noch Mission vorkommt. Aber das tun sie noch sagen, wir haben ein Mission Statement. Englisch tönt es auch ein bisschen besser. Und dann tun sie definieren, wir als Firma haben genau diesen Auftrag. Und wir wissen aus der Geschichte dieser Firmen, wenn Firmen nicht mehr wissen, was ihr Auftrag eigentlich ist, warum dass sie mal die Firma gestartet haben, sich in irgendwelche Nebengleise verfahren haben, dann gehen die meistens ein. Ich habe ein ganz tolles Mission Statement jetzt gerade erlebt von einer Firma, die solche Gewürze herstellt. Würzmeister heisst die Firma. Macht da noch ein bisschen Werbung. He? Ich habe das als Geschenk bekommen, ein Geschenksböckchen von der FIG Schweiz, so zum Jahresende mit 3 Gewürzen. Also es war ja Döschen. Jetzt habe ich bei denen auch noch bestellt. Und die haben ein, so ein Mission Statement. Also ihre Gewürze. He? Also ihre Mission ist höchste Qualität und liebevolle Handarbeit. Unsere hausgemachten Gewürzmischungen bestehen aus reinen Naturprodukten und sind frei von jeglichen Zusatzstoffen. Sie sind sogar vegan. He? Und so weiter, geht der weiter. Was der Clou an dieser Firma ist, ich habe ein paar Gewürze bestellt von dieser Firma, dass sie auch noch einen sozialen Auftrag haben, und zwar haben die in Kloten auch noch so eine Gemeinschaft, wo Menschen mit Einschränkungen arbeiten können, weil der Chef selber, der die Gewürze herstellt, irgendwann als Jugendlicher in der Lehre einen Arbeitsunfall hatte und nachher hat so Hilfe gebraucht. Ja. Also ich könnte, die so Gewürze gerne haben, die könnt ihr vorne dann mal eins holen, am Schluss. Barbecue Spice, das könnt ihr haben von mir, das ist mir viel zu scharf. Also mega cool, aber die haben so ein Mission Statement. Und was glaubt ihr, wenn die Kirche, wir als Kirche, unsere Mission verlieren? Was wäre die Folge, oder? Was ist die Folge? Die Kirchen werden eingehen, die Kirchen werden schrumpfen, sie werden verschwinden, sie werden sich auflösen. Weil Jesus hat ja gesagt, in Johannes 17, 18, nochmal, es kommt nochmal so ein, sagt Jesus, das ist die Vision von Gott für die Gemeinde, für dich als Christ, ich sende sie in die Welt, wie du mich in die Welt gesandt hast. Also der Auftrag, der Ball, die gute Nachricht weiterzugeben. Manchmal kommt es mir vor, dass Christen das Gefühl haben, sie geben eine schlechte Nachricht weiter, weil sie es sozusagen nie weitergeben. Aber die gute Nachricht ist ja, gerettet werden. Jemand hat einmal gesagt, und das könnte man dann am Vertiefungsabend mal diskutieren miteinander, ob das wirklich so ist. Die Gemeinde von Jesus sei der einzige Verein, der nicht für seine Mitglieder da ist, sondern für die, die noch nicht Mitglieder sind. Also mein, nochmal, die Gemeinde von Jesus ist der einzige Verein, der nicht für seine Mitglieder da ist, sondern für die, die noch nicht Mitglieder sind. Das können wir dann diskutieren, wie wir das erlebt haben in den Kirchen, wo wir schon gewesen sind. Ob eigentlich nicht das Statement anders wäre, oder? Wir sind nur für unsere Mitglieder da und der Rest interessiert uns nicht. Ja, das können wir darüber diskutieren. Nein, er sagt, es gibt keinen Plan B. Die Leute, die den Ball angenommen vom Glauben haben, den Auftrag, den weiterzugeben. Und es gibt keinen Plan B. Und ich glaube, es ist ein Grund, dass das in der Bibel drin steht, dass die Kirche nach 2000 Jahren immer noch besteht, weltweit. Dass es immer wieder so, ja, Erweckungen gibt, nämlich wie Gewürz zum Beispiel. Darum habe ich eigentlich Gewürz genommen. Man könnte jetzt Salz nehmen oder was, das kann seine Salzkraft verlieren. Falsche Lagerung, Feuchtigkeit, weiss ich was, Deckel offen lassen, dann verliert das die Salzkraft. Und ich merke, dass bei mir das auch der Fall ist, die Leidenschaft, das angezündet werden, dass hey, ich möchte das weitergeben, ich bin so begeistert, ich bin so überzeugt, dass Jesus der ist, der nicht nur jetzt in dieser Welt, in der ich jetzt lebe, mir ein besseres Leben gibt, in Anführungszeichen, sondern über den Tod raus, bis in den Himmel. Und wenn ich irgendwann einmal werde an dem Moment sein, wo ich sage, es ist mein letztes Sekündchen oder Minütchen, dann darf ich wissen, ich gehe zu Jesus. Weil es gibt da einen Gegenspieler in diesem ganzen Ding. Und der Gegenspieler nennt Teufel durcheinanderbringen, nennt die Bibel Teufel durcheinanderbringen, Satan. Und das ist der Gegenspieler, der schon in der Bibel alles probiert, dass das nicht passiert, der Rettungsplan. Ja, da könnt ihr mal mit dem Blickwinkel die Bibel lesen, auch die ganze Sache mit Versuchung von Jesus und Garten Gethsemane. Alles Mögliche, auch von der Geburt her von Jesus, hat eben probiert, das Ja zu verhindern, dass die Rettungsaktion gelingt. Und das macht er mit Streit, Lüge, frommer, religiöser Ablenkung und Einschlafen. Der Reto Pelli, der die Kampagne eigentlich so ins Leben gerufen hat vor ein paar Jahren, 42 Tage Leben für meine Freunde, er erzählt so eine Geschichte, die ich noch ziemlich krass finde als Bild von dem, was der Teufel manchmal schafft. Er sagt, du hast ein Kübel Wasser. So groß, aber nur ein Kübel Wasser und vor dir brennt ein Haus lichterloh. Die andere Situation, also die dazugehört, ist, hinter dir ist eine ganze Feuerwehrmannschaft. Die sind alle im Pennen. Die schlafen alle irgendwo den Schlaf der Gerechten, oder? Und vorne brennt das Haus und du hast ein Kübel Wasser. Auf welche Richtung schießt ist das Wasser? Das wäre klar, gell? Natürlich für diesen Feuerwehrmann. Weil mit geeinter Kraft könnt ihr vielleicht das Feuer wieder löschen. Und das ist das, was ich merke, wo Gott immer wieder versucht, in der ganzen Kirchengeschichte, er schickt irgendwo wie einen Kübel Wasser. Schon bei den ersten Christen. Könnt ihr lesen, Apostelgeschichte, oder? Also zuerst haben sie mal genau das nicht gemacht, was da gestanden ist mit dem Satz, dass die Kirche für nicht Mitglieder da ist. Sondern zuerst haben sie sich zuerst mal in Jerusalem nur um sich selber gekümmert. Und Gott hat eine Verfolgung geschenkt. Ja, so würde ich sagen, geschenkt. Das hat sie rausgetrieben, das Evangelium weitergeben. Und manchmal brauchen wir so einen Kübel Wasser, wo uns wieder aufhört. Um was geht es eigentlich? Ich habe das selber schon ein paar Mal erlebt und bin nicht immer dankbar dafür gewesen. Aber als ich angefangen habe als Pastor vor 1998, da bin ich ganz frisch eigentlich mit dem Ball in der Hand umeinander gelaufen. 5 Jahre. Und ich war immer noch so überzeugt, das ist das Beste, was den Menschen passieren kann, wenn sie Jesus kennenlernen. Und ich weiss, dass ich als Pastor angefangen habe, mit allen möglichen Aktionen und alles Mögliche gemacht, dass das Evangelium rausgeht. Und es hat nicht immer geklappt, vielfach überhaupt nicht. Aber ich habe gemerkt, das ist das, was mich antreibt. Und ich habe das interne, habe ich immer den anderen überlassen, ja, die Sitzungen und all das, was es gibt, was man intern alles machen kann. Und dann haben wir auch Erfolg gehabt. Manchmal sind Menschen, haben den Ball angenommen, vielleicht von, ich sage jetzt immer, vielleicht von 10 Leuten, die ich den Ball intensiv zugeworfen habe, hat vielleicht einer dann irgendwann den Ball angenommen. Aber das war dann ein Highlight gewesen. Das Schönste gewesen. Ich bin nachher Pastor gsi. Nach 6 Jahren bin ich dann berufen worden in die Leitung von der FIG Schweiz, zuständig für die Pastoren. Ein wunderbarer Job eigentlich noch nebenbei, aber verbunden mit vielen Sitzungen und mit vielen Strategiesitzungen und Planungssitzungen und diese Sitzungen und dieses. Und ich habe den Auftrag völlig vernachlässigt. Also ich hatte gar keine Zeit mehr gehabt, mich zu investieren in das, den Ball anderen zuzuwerfen. Eine von diesen Sitzungen hatte ich Durchzug und hatte eine Eckengestabe. Also für alle, die nicht wissen, was Eckengestabe ist, wie heisst das auf Deutsch? Eckengestabe, nein. Wie heisst das? Nein, ja, von Berndeutsch ist das da, wenn es da so weh tut im Hals. Und dann habe ich 4 Wochen, glaube ich, Kopfweh gehabt wegen dem, Verspannungen gehabt. Ich war beim Arzt, der hat mich zu der Massage geschickt und alles. Und schlussendlich hat er dann gesagt, ja, irgendetwas stimmt bei euch überhaupt nicht, hat mich ins MRI geschickt. Und dann bin ich ins MRI und dann ist die Post abgegangen, weil die haben gesehen, dass ich da in der Halsschlagader, beide Halsschlagader eingerissen habe. Also die sind fast alle vom Stühligkeit samt dem Hauswart, alle sind nur noch gesäckelt, weil die gewusst haben, der kann jede Sekunde sterben. Und vorher hat mich ja der Masseur durchgeknettet. Ja. Genau. Und ich bin dann ins Inselspital gekommen. Dort haben sie mich 10 Tage flachgelegt. Haben nichts operieren können, nichts. Mussten einfach alles runter. Haben immer mich überwacht, ob ich jetzt gerade gleich sterbe. Und ich war so etwas von ruhig gewesen in dieser Phase, weil ich wusste, wenn ich sterbe, dann bin ich bei Jesus. Meine Frau war nicht so ruhig gewesen. Das ist klar. Ja. Aber ich war ganz ruhig gewesen. Und in diesem Spital kommt eine Frau, mich besuchen von der FIG Quad, wo ich damals eben Pastor war, und bringt mir einen Bibelvers ins Bett. Psalm 117, 18. Du wirst nicht sterben, sondern die Wundertaten Gottes verkündigen. Und dann habe ich gemerkt, das war so ein Kübel Wasser. Dann bin ich verwacht. Ich dachte, hey Mensch, ich muss sofort wieder auf den Auftrag zurückkommen, den ich eigentlich bekommen habe. Ich habe irgendwie schauen, dass das Evangelium rauskommt. Ich habe dort noch im Spitalbett gewusst, ich muss Ulrich Bazzani anrufen. Ich muss dem anrufen, kommst du bitte auf Thun eine Evangelisation halten. Und das ist dann die erste grosse Evangelisation in Thun daraus geworden. Aber manchmal brauchen wir so einen Kübel, dass man wieder verwacht. Was ist eigentlich die Vision von Gott? Was ist es? Und der Augustinus hat einmal gesagt, in dir selbst muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Und ich bete dafür, dass wir neu entzündet werden von dem Jesus. Von dem Plan, von der Liebe und Barmherzigkeit, den er uns gegeben hat. Und es geht nicht, dass wir Kirchen bauen und irgendwelche coole Sachen, sondern es geht um den Rettungsplan. Es gibt ja da einen Abschnitt, den wir noch jetzt zusammen kurz anschauen. Nein, wir haben noch Zeit. Markus 2, 1 bis 12. Und da lesen wir miteinander. Einige Tage später kam Jesus nach Kapernaum zurück. Und bald wusste jeder, dass er wieder zu Hause war. Die Menschen strömten so zahlreich zusammen, dass kein Platz mehr blieb. Nicht einmal draußen vor der Tür. Jesus verkündete ihnen die Botschaft Gottes. Da brachten 4 Männer einen Gelähmten herbei, aber sie kamen wegen der Menschenmenge nicht bis zu Jesus durch. Darum stiegen sie auf das flache Dach, gruben die Lehmdecke auf und beseitigten das Holzgeflecht genau über der Stelle, wo Jesus war. Dann ließen sie den Gelähmten auf seiner Matte durch das Loch hinunter. Als Jesus sah, wie groß ihr Vertrauen war, sagte er zu dem Gelähmten, mein Kind, deine Schuld ist vergeben. Da saßen aber einige Gesetzeslehrer, die dachten bei sich, was nimmt der sich heraus? Das ist eine Gotteslästerung. Nur Gott kann den Menschen ihre Schuld vergeben, sonst niemand. Jesus erkannte sofort, dass sie das dachten und fragte sie, was macht ihr euch da für Gedanken? Was ist leichter, diesem Gelähmten zu sagen, deine Schuld ist dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Schuld zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Der Mann stand auf, nahm seine Matte und ging vor aller Augen weg. Da waren sie alle außer sich, sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Wahrscheinlich kennen Sie die Geschichte, haben Sie schon mal gehört. Ich habe die mal in einer Predigt übertitelt mit dem Titel «Christen produzieren Dachschäden», was auch manchmal stimmt. Aber hier natürlich jetzt wirklich Dachschäden produziert. Und sie beeindruckt mich sehr und sie bringt ein paar so Punkte für uns an die Oberfläche, wo uns zeigen, was der Auftrag ist von uns Christen. Ich habe die auch mal genannt, die fantastischen 4, weil sie beeindruckt die so in ihrer Geschichte an dem Willen und Kreativität, irgendjemand zu Jesus zu bringen, wo sie sagen, der hat es so nötig. Erster Punkt, den ich da sehe, sie denken nicht nur aus der Perspektive, stimmt es für mich, sondern aus der Perspektive von dem Freund, den sie haben. Wo jetzt in grossen körperlicher Not ist, dass sie tragen auf einem Barren. Sie denken, das kann ja nicht sein, dass der keine Hoffnung mehr hat im Leben. Ich bin öfters zutiefst erschüttert, wenn ich sehe, wie viele Menschen auf dieser Welt oder hier in Könitz und Umgebung leben, die total irgendwo in einem hoffnungslosen Zustand sind. Nicht nur wegen ihrer Krankheit, sondern wegen ihren familiären Umständen, wegen ihrer Vergangenheit und Prägung, wegen dem, wo sie nie mehr rauskommen. Sie denken aus der Perspektive vom Freund. Und ich glaube, ein erster Schritt in diesen ganzen 6 Wochen wäre vielleicht der Fokus auf die Menschen zu richten, die eine Not haben. Und jetzt muss man nicht mal direkt den Ball zuschießen, kann man natürlich immer. Aber in diesem Heft drin haben wir etwas, was wir schon kennt von Life on Stage. In der ersten Einheit die haben wir so ein VIP-Kartenfenster. Also, da schreiben wir 3 Namen drin, wo wir aus der Perspektive von diesen Leuten denken. Wo wir sagen, die sind in einer Not drin und ich möchte gerne, dass die den Erlöser kennenlernen, Jesus. Und die Aufgabe wäre, einfach mal zuerst zu beten für die, den Perspektivenwechsel zu haben. Es geht jetzt nicht um schon abschätzen, wie man das macht und macht man das und so, sondern einfach mal das Herz. Es beeindruckt mich von diesen 4 Freunden, dass sie wirklich so eine Leidenschaft haben für jemanden, der in Not war. Das Zweite, was mich bei denen beeindruckt, ist, dass sie sich nicht aufhalten lassen von Hindernissen. Es ist etwas, das immer kommt, wenn wir den Auftrag wahrnehmen, den Herzschlag Gottes umsetzen wollen. Dann werdet ihr merken, es kommen eigentlich nur Widerstände. Und das ist natürlich der Gegenspieler im Hintergrund, der irgendwo alles machen will. Ja, also Rösli und ich haben das ja erlebt bei My Life Workshop, wo wir das gemacht haben. An dem Abend, wo es um das gegangen ist, was Jesus tun hat, haben sich genau die Leute abgemeldet. Wir kommen nicht. Und da kommt so viel Entmutigung auf einen zu. Und dann denke ich, nein, komm, das machen wir nie mehr. Wir werden das immer erleben, wenn wir als Kirche sagen, jetzt wollen wir etwas, wir wollen eine Aktion starten, wir werden Widerstand haben, Hindernis. Hier merken wir, die wollen den Mann zu Jesus bringen, weil sie sagen, Jesus kann den heilen, Jesus kann dem eine Qualität geben im Leben. Und wir merken in der Geschichte, Qualität ist nicht in erster Linie, dass der gesund wird. Das war natürlich cool. Er ist später wieder krank geworden und später gestorben. Aber wir merken, der Fokus bei Jesus liegt, ich vergibe dir die Schuld, damit du gerettet wirst. Und sie haben ganz grosse Hindernisse. Und Hindernisse sind was? Das sind ganz viele Leute, die Jesus zulassen. Und das würde man jetzt mal sagen, super Sache. Aber manchmal sind die Leute, die Jesus zulassen, das Hindernis, dass Menschen gerettet werden. Das ist ja der Hammer, oder? Eigentlich erzählt ihnen Jesus die frohe Botschaft Gottes, heißt es da im Text. Er sagt ihnen, ja, für was er gekommen ist und dass es eine Erlösung gibt und eine Sicherheit, in den Himmel zu kommen. Und dann sind die alle so begeistert, dass sie nicht denken, dass es ja Leute gäbe, die diese Botschaft nötig hätten. Und das erschreckt mich immer wieder neu, auch bei mir selber, dass ich im Werk stand von religiösem Betrieb und weiss ich was alles, ja. Sondern ich möchte gern, dass wir immer eine Gemeinde sind, die diesen Fokus hat. Wir wollen denen nicht ein Hindernis sein, die da reinkommen oder draussen, wie auch immer, wo die Botschaft hören sollte. Wir haben das Gemeindejahreslosung gezogen, Markus 16, 15. Die können wir da, glaube ich, eingeblendet über. Das wäre jetzt eben einer von diesen Missionsbefehlen oder Aufrufen, oder wenn ihr dem sagen, wo Jesus gemacht hat, er sagt zu euch und mir, geht in die ganze Welt und verkündigt die gute Nachricht allen Menschen. Und ich habe den dort am Ausgang angeklebt, wenn er rausläuft aus der Gemeinde, könnte der immer wieder schauen, im Fall, dass er da, dass man das vergessen. Ja? Dritter Punkt bei diesen Leuten, sie haben ein Teamwork. Sie sind vier Leute, die einen Barren tragen. Das ist natürlich jetzt logisch, oder? Aber wenn wir von dem Auftrag reden, den Gott uns gegeben hat, dann ist es nie eine Einzelaktion. Es ist immer Teamwork. Es ist immer, wir zusammen haben den Auftrag. Die Kirche hat den Auftrag. Nicht der Evangelist, der angestellt ist. Oder der, oder der Pastor, oder die. Nein, alle ziehen an diesem Strick, an dieser Vision. Und nicht jeder kann reden. Nicht jeder kann mit Menschen reden. Nicht jeder kann da. Aber der kann etwas anderes. Das werden wir kennenlernen in diesen Wochen. Weil es dein Platz ist in diesem grossen Auftrag. Vierter Punkt in dieser Geschichte. Sie glauben für ihn. Der glaubt ja nicht einmal. Der auf dieser Barre glaubt nicht, dass Jesus helfen kann. Und trotzdem sind sie so hartnäckig und glauben für ihn. Und das sagt dann Jesus, unterstreicht das. Hey, wow, das finde ich stark. Sie haben einen sogenannten Führerglauben. Ja? Das sagt, wir glauben für den, der glaubt noch nicht. Und das werden wir auch tun. Und letzter Punkt in dieser Geschichte, die mit dem Thema zu tun hat, wo wir jetzt am ersten Sonntag haben, ist, sie haben eine feste Überzeugung, dass Jesus die richtige Adresse ist für Menschen, die in Nöte sind, die verloren sind, wie die Bibel sagt. Sie haben eine ganz feste Überzeugung. So eine feste Überzeugung, wie der David hatte, wo er ganz klar überzeugt ist, der Goliath besiege ich mit Gott. So eine feste Überzeugung, wo der Josua hatte, wo er Israel ins verheißene Land geführt hat. Eine feste Überzeugung, Jesus ist das Beste, was mir passieren kann. Und das Beste, was dem Menschen passieren kann. Ich wünsche uns, dass wir neu brennen. Für Jesus. Dass wir neu angesteckt werden von dieser Liebe, die Jesus für uns gehabt hat. Dass er für uns gestorben ist am Kreuz und alle Sünden weggetan hat. Dass wenn ich das annehme, das Geschenk, dass ich weiss, jetzt bin ich gerettet. Jetzt könnte ich heute Nachmittag sterben oder schwer verletzt oder ich weiß nicht was, ich bin an der Ruhe, ich bin gerettet. Wenn ich mal sterbe, werde ich bei Jesus im Himmel sein. Da bin ich überzeugt, dass das die Qualität ist, die in meinem Leben ein Fundament ist, wo sich alles verändern kann zum Besten, zum Guten. Lasst euch neu entzünden für den Auftrag, für den Kernauftrag der Kirche. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir in diesem Jahr das würde erleben, dass jemand den Ball annimmt. Das wäre wirklich cool, he? Ich möchte noch beten. Danke, Jesus, für die Vision, die du gehabt hast. Du hast den Himmel verlassen, das Beste verlassen, was es gibt, den Himmel, wo alles perfekt war. Und bist runtergekommen in die nicht perfekte Welt, nur um uns zu retten, uns rauszuholen aus dieser Verlorenheit. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns vergisst. Immer wieder neu vergisst unsere Diesseitsbezogenheit, unsere Perspektive. Hauptsache, mir geht es jetzt gut. Und Herr, ich bitte dir, dass du mir neu das Herz schenkst für verlorene Menschen. Neu das Herz schenkst, dass Menschen durch deine Botschaft einfach gerettet werden und einen Frieden bekommen ins Leben und ins Sterben. Jesus, bitte zünd du das Licht wieder ganz neu an. In unseren Herzen. Amen.